Ich lese den Text zur heutigen Predigt aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 15. Der Text zur Predigt in 1. Korinther 15, die Verse 42 bis 45. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Der Apostel Paulus macht im Korintherbrief und im Besonderen im Kapitel 15 deutlich, was für ein Kontrast zwischen unserer Welt, unserem Leben und diesem Leben, auf das wir hoffen, besteht. Jesus hat uns versprochen Unvergänglichkeit, Herrlichkeit, ein Leben erfüllt von Kraft. Doch jetzt, so lesen wir, ist unsere Existenz geprägt von Vergänglichkeit, Verweslichkeit, Niedrigkeit und Unehre, Armseligkeit und Schwachheit. Und wenn wir uns jetzt gerade nicht so fühlen, dann dürfen wir dankbar sein. Denn manches Mal spüren wir die Realität dieser Welt weniger, aber manches Mal spüren wir sie mehr. Und früher oder später wird jeder von uns in Situationen geraten, wo es uns ganz deutlich wird. In einer Krankheit, vielleicht sogar einer Prognose einer tödlichen Krankheit. Wenn wir alt und gebrechlich werden, wenn wir mit dem Tod von Verwandten und Freunden konfrontiert werden. Aber gerade auch in solchen Situationen brauchen wir uns nicht fürchten. Denn die Auferstehung von Jesus, diese Hoffnung auch auf unsere Auferstehung, bildet das Zentrum des christlichen Glaubens. Sie bilden den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben als Christen. Das Bewusstsein dafür, dass dieses Leben nicht alles ist, beeinflusst alle unsere Entscheidungen, beeinflusst alle unsere Prioritäten. Das ist es, was Paulus in 1. Korinther 15 deutlich zum Ausdruck bringt. Doch er beginnt hier in diesem Abschnitt mit etwas anderem. Zuerst einmal erinnert er uns an diese Realität. Er sagt, ich lese in den Versen 3 bis 4 vom Kapitel 15, alles als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Diese Botschaft, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, ist die mächtigste und wichtigste Botschaft der Menschheitsgeschichte. Sie basiert auf dem wichtigsten Ereignis, das jemals im Universum stattgefunden hat. Daran erinnert uns Paulus. Und ich glaube, manches Mal brauchen wir solche Erinnerungen daran, wie unglaublich und groß und fundamental diese Auferstehung von Jesus und die Hoffnung auf unser ewiges Leben eigentlich sind. Ich habe vor einer kleinen Weile mit meinen Kindern eine Dokumentation angesehen. Es ging dort über den Beruf der Goldschmiede. Wie eine solche Lehre passiert und wie man diesen Beruf lernt. Und an einer Stelle wurde ein junger Mann interviewt, der in einer der angesehensten Goldschmieden in Deutschland einen Lehrplatz ergattert hat. Für ihn ist es selbstverständlich, mit Gold und Edelsteinen und den wertvollsten Materialien umzugehen, die es auf dieser Welt gibt. Und er sagt dann an einer Stelle Folgendes: Ich habe irgendwo den Blick dafür verloren, dass ich viele tausend Euro auf meinem Tisch liegen habe. Das ist Material und das wird verarbeitet. Fertig. Ich glaube, wir sind manches Mal auch so. Wir haben Gold, wertvolle Edelsteine, das Wertvollste, was es gibt im ganzen Universum, in unseren Händen und vor uns. Und manchmal vergessen wir, dass es nicht einfach nur Material ist, mit dem man jeden Tag arbeitet. Dieser Schatz der Erlösung, erfahren wir ja auch in der Bibel, ist ja noch viel wertvoller als jedes Material auf Erden. Und in dieser Woche ist es mir in einer ganz besonderen Situation wieder richtig deutlich bewusst geworden. Ich wurde durch einen lieben Bruder aus unserer Gemeinde in Kontakt gebracht mit einer jungen Frau, die nicht aus der Schweiz stammt, sondern aus einem anderen Land, in dem man für den Glauben, wenn man Christ sein möchte, verfolgt wird. Sie hat dieses Land verlassen, vor allem auch deshalb, um hier in Freiheit ihr Leben und auch ihren Glauben erfahren zu dürfen. Und sie hat die Bitte an mich gestellt, dass ich ihr ein wenig über diesen christlichen Glauben beibringen soll. Ein wenig teilen von diesem Schatz. Und ich war ein wenig nervös in dieser Situation. Ich wusste gar nicht genau, wo soll ich anfangen. Ich habe sie gefragt, was weißt du schon und was kennst du schon? Und natürlich nicht vieles. Aber dann haben wir zwei Texte, zwei einzelne Verse aus der Bibel gelesen. Johannes 3,16 und Johannes 1,29, die auf ganz einfache Weise und ganz kurz zusammenfassen, worum es in unserem Glauben eigentlich geht. Was Christus eigentlich für uns getan hat. Und als wir diese Bibelverse gelesen haben, sind ihr fast die Tränen in die Augen gestiegen. Sie war so berührt und so bewegt von dem, was sie dort gelesen hat, dass sie gar keine Worte dafür finden konnte, was das für sie bedeutet. Sie hat dann irgendwie gesagt, ich spüre, das ist ganz, ganz tief. In einem Satz, in einem Vers, in einem Wort von Jesus Christus kann das Leben eines Menschen verändert werden. Paulus führt dann weiter aus von dieser Einleitung über die Zeugen, die Jesus Christus und seine Auferstehung bezeugt und erlebt haben. Und dann geht er weiter in dem Abschnitt von Vers 12 bis Vers 19 auf Zweifel ein, die es in der Gemeinde damals gab. Und ich lese hier beispielhaft den Vers 14 und den Vers 19, wo er diesem Zweifel begegnet. Er sagt, 1. Korinther 15, Vers 17, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Und Vers 19, Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Das sind schon drastische Worte. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich damit ganz identifizieren kann. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wenn ich darauf blicke, wie es mir jetzt mit Christus geht, ist es so viel besser. Ich würde niemals tauschen wollen, selbst wenn es nur dieses Leben wäre. Und doch spricht Paulus hier ja von ganz einer intensiven persönlichen Erfahrung, die er zum Ausdruck bringt. Und es ist wirklich alles andere als selbstverständlich, dass unser Leben als Christen so bequem und schön und harmonisch ist, wie wir es im Moment hier erleben. Wir lesen in den Versen 29 und den folgenden ein wenig über diesen Hintergrund, von dem er hier spricht. Er sagt, im Blick auf diese Auferstehung oder wenn es sie nicht gibt, er sagt, was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Das sind jene Menschen, die kurz vor ihrem Ende noch eine Bekehrung erleben. Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitte. Werdet noch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Paulus hat vermutlich nicht buchstäblich gegen wilde Tiere gekämpft. Zumindest kennen wir keinen Bericht davon. Aber wir haben mehr als genügend Beispiele von Christen, denen es so gegangen ist, die den Tieren vorgeworfen wurden oder in andere schreckliche Situationen gerieten. Die Erfahrung vieler Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt oder ausgegrenzt oder getötet werden, ergibt nur und ausschließlich im Blick auf die Auferstehung Sinn. Oder wenn wir auf das Leben von Sklaven in den USA blicken, die verkauft wurden, die misshandelt wurden, die getötet wurden, und noch Schlimmeres vielleicht. Und wenn in ihrem Leben der einzige Lichtblick der Glaube und die Hoffnung auf ein besseres Leben ist, dann ist das tatsächlich für viele das Einzige, was sie trägt. Und auch das mögen wir manches Mal aus den Augen verlieren. Ich habe schon öfters kritische Stimmen gehört, die sagen, ach, diese Hoffnung auf die Auferstehung und auf ein besseres Leben, das ist wie eine Karotte, die du den Menschen vor die Nase hältst. Ein billiger Trost, weil es vielleicht hier gerade nicht so gut ist. Ein billiger Trost? Es ist der einzige Trost. Der einzige Trost, der uns durch alle Höhen und Tiefen trägt und der alle Zeiten und den Test der Ewigkeit besteht. Wie kann so etwas billig sein? Paulus sagt, es ist das Zentrum unseres Glaubens. Und die Alternative ist nicht gut. Wenn wir nicht auferstehen, dann bleibt uns nur essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und das ist diese Haltung des Hedonismus. Das Leben zu genießen, solange man es hat, das Beste daraus zu machen, vielleicht sogar auf Kosten anderer. Wenn wir wirklich nur dieses Leben haben, wenn alle unsere Entscheidungen nur jetzt und heute relevant sind, dann ist das die einzige Wahl, die wir haben, das Leben zu genießen, solange wir es haben. Und ich finde es ein wenig ironisch oder auch bezeichnend, dass gerade dieses Osterfest, und deswegen finde ich es schön, dass wir heute Nachmittag auch diese Aktion haben, wo wir das wieder im Gespräch mit anderen teilen wollen, dass gerade dieses Osterfest zu einem hedonistischen Fest verkommen ist, bei dem das Essen und das Trinken und die Freude und der Spaß im Zentrum steht. Und Ostern, alleine das Wort, Easter, kommt ja von diesem kanaanäischen Namen dieser Astarte, diese Göttin der Fruchtbarkeit? Warum haben wir die Eier als Fruchtbarkeitssymbole? Warum haben wir die Hasen als Fruchtbarkeitssymbole? Weil zu Ostern im Prinzip der Hedonismus gefeiert wird, in dem, wie es heute in der Welt passiert. Essen, Trinken, Spaß, Freude, Sex. Aber nicht mehr. Kein Blick auf das Zukünftige. Hier und jetzt. Jesus Christus hat uns etwas anderes geboten. Ein wenig früher im 1. Korinther Kapitel 10, im Vers 31, da fasst Paulus diese Haltung von Jesus folgendermaßen zusammen. Er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Alles, was wir tun, wir essen, wir trinken, wir leben im Blick auf Jesus Christus. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Und im Kapitel 2 von 1. Korinther, dort im Vers 14, da wird es ausgedrückt, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes vernehmen kann. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Und dieser Kontrast, den Paulus macht an dieser Stelle, zieht sich durch den ganzen Brief. Das Irdische und das Himmlische, das Natürliche und das Geistliche, das Leibliche und das Göttliche in gewisser Weise. Wir können als Menschen in zwei Extreme fallen. Der Hedonismus auf der einen Seite, aber auch die Askese auf der anderen Seite. Wenn wir uns vielleicht denken, ja, wir lehnen alles ab, was Freude macht. Wir lehnen Genuss ab, wir lehnen Körperlichkeit ab, wir lehnen Sexualität ab. Das ist es genauso wenig, was Gott uns geschenkt hat. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5, im Vers 23, wird ein ganzheitliches Bild des Menschen zum Ausdruck gebracht. 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dort schreibt auch Paulus als Segenswunsch folgendes. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Seele, Geist, Leib, das auseinanderzuhalten ist nicht immer ganz einfach. Aber was uns deutlich wird, ist, dass Jesus Christus alle diese Aspekte unseres Menschseins am Herzen gelegen sind und er uns in all diesen Aspekten heil machen möchte. Das zeigen auch seine Heilungswunder in deutlicher Weise. Er hat die Menschen nicht nur gerettet, also ihren Geist mit Gott in Berührung gebracht. Er hat die Menschen nicht nur von Besessenheit und von Dämonen und von psychischen Leiden und falschen Gedanken befreit, also ihre psychischen, seelischen Leiden geheilt. Er hat sie auch in ihrem körperlichen Leid ganz heil gemacht. Und so haben wir diese verschiedenen Bereiche. Und es ist nicht immer ganz einfach in der Bibel, das zu differenzieren. Aber wahrscheinlich können wir es in etwa so unterteilen. Der Geist ist das, was in uns ganz tief drinnen die Verbindung zu Gott herstellt. Und viele Menschen sind seelisch und körperlich gesund, aber geistlich in ihrer Verbindung zu Gott krank. Und andererseits diese seelische Gesundheit, die Seele, die Psyche, das ist unser inneres Leben. Das sind vielleicht auch unsere Gedanken, das sind unsere Motivationen, das ist unser Empfinden, unsere Gefühle. Wie viele Menschen sind krank an der Seele? Und schließlich noch der Körper, die körperliche Unversehrtheit. Wie schön ist es, wenn man in einem gesunden Körper leben darf? Keine Krankheiten, keine Gebrechen, keine Behinderungen zu haben. Gott legt all dies am Herzen. Aber der größte Unterschied vielleicht in dem, wie er uns sieht und in dem, wie wir uns und andere sehen, ist, er beurteilt uns von innen nach außen. Das Allerwichtigste ist, dass ein Mensch in seinem Geist und in seiner Beziehung zu Gott gesund ist. Wir hatten das in der Sabbatschule heute, ganz kurz diesen Gedanken. Es gibt viele Menschen, die nicht geheilt werden von körperlichen Gebrechen, aber weil sie in ihrem Geist gesund sind, ist das Wichtigste in ihrem Leben gegeben. Und wir Menschen auf der anderen Seite, wir schauen meistens von draußen. Wir sehen zuerst den Körper, gefällt uns der? dann beurteilen wir einen Menschen und vielleicht am zweiten Schritt sehen wir noch, ja, und hat der Mensch vielleicht auch noch etwas zu sagen oder einen guten Charakter? Und was wir überhaupt nicht beurteilen können, ist den Geist des Menschen, den nur Gott sieht und beurteilt. Und die schöne Botschaft von Jesus Christus, auch die schöne Botschaft von der Apostelgeschichte, vom Korintherbrief, besteht darin, dass wir jetzt und heute in unserem Geist bereits im Himmel sind. Unser Geist wohnt in diesem Himmelreich. Er erlebt täglich bereits diesen Frieden, diese Freude, diese Ausrichtung auf Gott. Unsere Seele, unsere Psyche und auch unser Körper hinken dem hinterher. Und oftmals müssen wir darauf warten, dass es auch dort Heilung gibt. Ja, Jesus hat Menschen geheilt. Jesus hat Menschen vom Tode auferweckt. Aber Lazarus ist wieder gestorben. Und die Menschen, die er geheilt hat, haben wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe ihres Lebens wieder Krankheiten bekommen. Es war nur ein kurzer Moment, ein kurzer Vorgeschmack. Es ist die Ausnahme in unserer Welt, dass jemand in all diesen Bereichen seines Lebens gesund ist. Die Verheißung von Jesus besteht, uns ganz und gar heil zu machen. Und darum geht es hier in dem weiteren Abschnitt ab Vers 35. Ich lese in 1. Korinther 15 die Verse 35 bis 41. Und da ist diese Frage hier, was soll das für ein Körper sein? Gibt es denn überhaupt einen Körper? Wie wird die Auferstehung sein? Wenn die Menschen gestorben und verrottet sind, was soll denn dann Gott überhaupt noch auferwecken? Und Paulus macht Folgendes deutlich hier. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 35. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säest, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Paulus gibt uns hier dieses Beispiel, diese Illustration, anhand dem, was wir schon hier sehen können, wo er sagt, ganz unterschiedliche Tiere haben unterschiedliche Körper. Und auch wir haben einen speziellen Körper. Aber es gibt irdische und himmlische Körper. Und diese himmlischen Körper, die man ja sogar so nennt in unserer Umgangssprache, die Himmelskörper, die Sonnen, die Sterne, der Mond, diese Himmelskörper werden mit uns verglichen in unserem zukünftigen Zustand. Es sind die Himmelskörper, die unvergänglich sind. Die Himmelskörper, die kraftvoll sind. Die Himmelskörper, die dort ganz nah bei Gott sind. Dieses Bild gebraucht Paulus, um uns ein wenig deutlich zu machen, was der Unterschied ist. Ich lese ein wenig weiter. In Vers 42 bis 49, dort steht: So auch die Auferstehung der Toten, den Text, den wir zu Beginn schon gehört haben. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche. Danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Was hier beschrieben wird, ist bereits ein wenig früher auch von Paulus etwas näher beschrieben worden. Dieser erste Adam, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist, die Sterblichkeit, die wir von unserem Urahnen geerbt haben, und dieser zweite Adam, Jesus Christus, der eine Mensch, durch den das Leben in die Welt gekommen ist. Und jetzt tragen wir das Bild des ersten Adam, unseren Körper, der sterblich ist. Aber dann werden wir verwandelt werden und wir werden wie Jesus Christus sein, in seiner verherrlichten, auferstandenen Kraft. Es ist nicht die Beschreibung davon, dass es keinen Körper gibt, nicht die Beschreibung davon, dass es irgendetwas Ungreifbares wird. Es ist eine körperliche Realität, Seele, Geist, Körper, aber nicht irdisch, sondern himmlisch. Das kraftvolle, herrliche, unverwesliche ist unser Schicksal. Ich lese weiter ab Vers 50. Das sage ich euch aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Wenn Jesus Christus wiederkommt, im Moment dieser letzten Posaune, dann werden wir alle verwandelt werden und einen herrlichen himmlischen Körper von Gott bekommen. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, dieses Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Verwesliche die Unverweslichkeit anzieht und die Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz oder die Verurteilung durch das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch hier sehen wir ganz deutlich, wie zentral diese Auferstehungshoffnung ist. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, dürfen wir wissen, dass er gesiegt hat. Er hat die Sünde besiegt, er hat das Böse besiegt, er hat den Tod besiegt. Er hat das Irdische hinter sich gelassen und doch nimmt er einen Teil davon in die Ewigkeit mit für unsere Erinnerung. Jesus Christus ist der Einzige, der in alle Ewigkeit eine Narbe als Erinnerung auf diese Existenz tragen wird. Wir alle werden vollkommene Körper haben, die nicht sterben, nicht altern, nicht krank werden, nicht verletzt werden, die ewig jung und gesund sind. Aber Jesus Christus behält sich diese Male, diese Narben als Erinnerung, damit wir niemals ganz vergessen, was hier passiert ist. Ein herrlicher, ewiger, kraftvoller Himmelskörper ist das, was uns versprochen wurde. Und ich finde es schon beeindruckend, dieser Vergleich hier. Wir wissen aus heutiger Sicht, auch naturwissenschaftlicher Sicht, was für unvorstellbare Kräfte in diesen Himmelskörpern stecken. Es sind die stärksten Mächte und die stärksten Kräfte, abgesehen von Gott, dem Schöpfer, die wir in unserem Universum kennen. Diese Sonnen und Sterne und schwarzen Löcher und alles Mögliche. Und im Richter, Kapitel 5, Vers 31, und wir kennen den Text vielleicht auch aus dem Lied, wird es so ausgedrückt: Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Durch Jesus Christus werden wir Himmelskörper haben. Das ist der Vergleich, den die Bibel macht. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist der König. Jesus ist uns vorausgegangen in dieser Existenz. Und er hat versprochen, dass er unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper heilt. Unser Glaube wird zur festen Zuversicht werden. Unsere Liebe zu Gott wird in alle Ewigkeit unerschütterlich und ewig immer größer werden. Es wird keinen Grund mehr geben, dass unsere Seele betrübt ist. Kein Grund mehr für Angst oder Unsicherheit oder Selbsthass oder Misstrauen oder Niedergeschlagenheit. Jesus wird unsere Seele heilen. Und auch unser Körper wird vollkommen und unverweslich und unvergänglich in ewiger Kraft. Ein Himmelskörper, so wie Jesus Christus ihn besitzt. Das ist die Botschaft im Zentrum von Ostern. Amen.